ARD Sounds.
Das ist Folge 4 von 4. Die ganze Geschichte hört ihr in ARD Sounds.
Hallo, ich bin die Silvi.
Hallo.
Hallo, Katja Peisen-Petersen.
Ja, wir haben gesagt, wenn ihr kein Problem habt, würden wir gerne die Vornamen nehmen.
Gerne.
Sind nicht so kompliziert.
Können wir machen.
Ja, genau.
Da stehen wir jetzt also in einer Wohnung irgendwo in Hessen und schütteln die Hände von Silvi und John, zwei Schüler des Meisters. Und dieser Moment, der ist schon irgendwie besonders. Klar, wir hatten vorher schon Kontakt mit Leuten, die im Zen-Verein aktiv sind. Aber Silvi und John sind die Ersten, die wir persönlich treffen.
Ich ziehe meine Schuhe aus.
Nee, ich könnte die auch anlassen.
Ja?
Ja,
okay.
Silvi und John, die sind so Mitte 50, Anfang 60, schätze ich. John im pinkfarbenen Hemd schaut uns fröhlich an. Er spricht diesen nicen englischen Akzent. Mir ist der ganze John direkt sympathisch.
Ja, draußen nicht nass.
Komm einfach mal rein.
Silvi hat weiße, kurze Haare. Ihr Lächeln, das wirkt ein bisschen angestrengt. Wahrscheinlich ist sie aufgeregt wegen dieses Interviews. Und ganz ehrlich, ich bin's auch. Wir sind in so einer Art Wohnzimmeratelier gelandet. An den Wänden hängen Bilder, die mir bekannt vorkommen.
Die schönen Gemälde, die er über die Jahre gemacht hat.
Der Meister hat die alle gemalt.
Manchmal kommen andere Schüler aus der Gruppe vorbei, können sich das angucken und können die auch kaufen.
Unter einigen Bildern hängen Preisschilder. 1.100 Euro, 1.200 Euro, 1.400 Euro.
Mein Mann und ich, wir kaufen halt gerne, sehr, sehr gerne die Bilder.
Darf ich fragen, wie viel du ausgegeben hast insgesamt für die Bilder?
Nee, ich habe das nie. Ich bin seit 27 Jahren Schülerin. Also ich zähle das nicht zusammen.
Ich glaube, wir sind jetzt ganz nah dran. Am inneren Kreis der Gruppe. Am Meister. Eigentlich wollten wir ja mit ihm persönlich sprechen und ihn fragen, was er zu den ganzen Vorwürfen der ehemaligen Schüler sagt, zu unserer Recherche. Aber ob wir noch zu ihm vorgelassen werden, das wissen wir nicht. Vielleicht sind John und Silvi unsere einzige Chance auf Antworten. Im Wohnzimmer fällt die Nachmittagssonne auf einen großen Tisch mit weißer Tischdecke. Und da drauf...
Oh wow, ach schön, Kekse.
Ja.
Da ein bisschen Hunger.
Vermutlich kommt ihr ja von weiter weg.
Ja.
Schokokekse und Studentenfutter. Wir setzen uns, lächeln betreten. Wir sind ja hier, um kritische Fragen zu stellen. Das wissen auch John und Silvi. Und trotzdem tun wir jetzt alle so, als wäre das hier ein ganz normaler Kaffeetreff. Lieber noch ein bisschen Smalltalk.
Und die Nüsschen tun jetzt auch gerade gut.
Da ist ein Elefant im Raum. Jeder weiß, dass er da ist, aber alle von uns lächeln ihn weg. Dabei ist es nur eine Frage der Zeit, bis er lostrompetet. Das hier ist Seelenfänger, Staffel 8, Meister und Mausi. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 4, der Elefant im Raum.
Okay. Und seid ihr irgendwo in der Nähe?
Ich bediene mich bei den Keksen. Christiane nippt an ihrem Wasserglas. Die Schüler schauen uns erwartungsvoll an. Als ich gerade loslegen will und John unser blaues BR-Mikro hinhalte, da sehe ich was auf dem Tisch. Ein kleines silbernes Gerät.
Wie aufgenommen wird, würden wir uns das auch gerne anmachen.
Ein Aufnahmegerät. John und Silvi, die wollen das Gespräch hier auch aufzeichnen. Gleiches Recht für alle. Okay. Wir tasten uns langsam vor und fragen die beiden, wie sie zum Meister gekommen sind. Silvi sagt, sie hat Ende der 90er, so um die Zeit, als Steffi auch den Meister für sich entdeckt hat, ein Buch von ihm gelesen und ist dann zu ihm ins Zentrum.
Dann war mir klar, ich möchte da Schülerin werden. Wird man nicht so ganz einfach, man muss halt wirklich die Ernsthaftigkeit auch deutlich machen können. Ich hatte damals 4 kleine Kinder. Und da muss man einfach gucken, wie kann man das Ganze unter einen Hut bringen. Ich habe einen Weg gefunden und das war gut so.
Sangha und Kinder, für Silvi ist es anscheinend irgendwie machbar. Sie hat auch noch einen Job im IT-Bereich, genau wie John. Und auch er ist Vater.
Kind haben, das spielt keine Rolle. Man muss sich nicht zurückziehen und nur so eine Art von Klosterleben leben. Das ist dieses sogenannte Feuerlotus, wo wir so mitten im Leben sind.
Allerdings waren die beiden schon Eltern, als sie rein sind in die Sangha. Wie ist das denn mit Leuten, die jung in die Sangha kommen, ohne Kinder? Wie steht der Meister zum Thema Kinder? Silvi schaut uns direkt in die Augen.
Er rät aus einem Grund ab, Kinder zu kriegen, weil er sagt, das sind Daseinsfesseln. Und ich kann das nur unterschreiben, es sind Daseinsfesseln.
Okay.
Was bedeutet Daseinsfessel?
Daseinsfesseln heißt, man ist Mutter, man bleibt Mutter. Und ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, dann wissen Sie ja, von was ich rede.
Ja, wir haben Kinder und ich verstehe schon, was Silvi meint. Die nehmen einen voll in Beschlag, die fordern einen. Aber Daseinsfesseln würde ich sie jetzt nicht nennen.
Das kann man nicht einfach so über die Wupper schmeißen. Man hat eine Verantwortung als Mutter und das meint er mit Daseinsfessel.
Es ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen sich gegen Kinder entscheiden. Uns geht's um was anderes. Werden die Schüler von ihrem Meister indoktriniert, so zu denken? Ist da Druck im Spiel, so wie Steffi und andere das empfunden haben?
Wir haben gehört, dass den Männern in der Sangha nahegelegt wird, sich sterilisieren zu lassen.
Ja, ich habe das machen lassen, weil das passt für mich. Ja? Also das war mein eigener Wunsch. Damit ist gewährleistet, dass kein Kind auf die Welt kommt. Da.
Gab es diesen Ratschlag sozusagen auch von...
Natürlich gab es diesen Ratschlag, wenn man verhindern will, dass man Kinder kriegt. Und dann wurde gesagt, hier, wenn ihr dafür sorgen wollt, dann ist das die sicherste Methode.
Dass Frauen abgetrieben haben in der Sangha, davon haben sie nichts mitbekommen, sagen Silvi und John. Wir lenken das Thema auf die SAMUs, diese ehrenamtliche Arbeit für Meister und Mausi.
Inwieweit engagiert ihr euch?
Ich gehe einmal die Woche, unterstütze beim Einkaufen.
Beim Einkaufen für Meister und Mausi. Silvi rutscht jetzt unruhig auf ihrem Stuhl hin und her.
Also, das hat ja mit dem Verein jetzt nichts zu tun.
Achso, nichts mit dem Verein zu tun.
Silvi will damit sagen, das ist alles Privatsache.
Dann kommt vielleicht die Frage, ja, warum gehen die nicht einkaufen selber?
Ja, genau das hätte ich jetzt auch gefragt, wenn John mir nicht so vorgekommen wäre.
Der hat inzwischen Arthrose und dies und das. Und der kann nicht einfach rumlaufen und Dinge einkaufen. Und seine Frau, sie kümmert sich wirklich ganz toll um ihn. Und wir haben gesagt, wir unterstützen. Ja? Und das ist etwas, was ich und meine Frau dann machen. Einmal die Woche.
Wir fragen Silvi, was sie so macht als SAMU.
Da es mir sehr leicht fällt, für große Gruppen zu kochen, koche ich gerne auch mal, wenn Feier ist oder so.
In der Privatwohnung von Meister und Mausi. Und auch für die Mutter von Mausi, sagt Silvi.
Wie oft kochen Sie denn?
Einmal, maximal zweimal im Monat.
Nur Sie?
Ja.
Und andere machen dann auch was oder sind Sie die einzige Köchin?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, was ich mache.
Ja. Das kann ich auch nicht sagen, ob andere kochen. Also das weiß ich echt nicht. Aber das sind wirklich nur diese Handvoll Leute, die dann auch zum Teil zu Hause unterstützen. Ja.
Hört sich ja alles total low-level an. Ab und zu mal kochen, ab und zu mal einkaufen, so als kleiner Freundschaftsdienst zwischendurch. Hier einen Salatkopf für Meister und Maus mitnehmen und da eine Packung Nudeln. Das Ding ist nur, wir haben Zugang zu einer internen WhatsApp-Gruppe, aus der was ganz anderes hervorgeht. Sie heißt Einkaufsteam und wir konnten die Nachrichten da drin von 2019 bis 2023 einsehen. Da steht, montags und donnerstags, fast jede Woche, waren verschiedene Einkaufsteams im Einsatz für Meister, Mausi und die Mutter von Mausi. Die Einkaufszettel, nein, die Einkaufslisten, die sie pro Woche abgearbeitet haben, die lesen sich für mich echt wie ein Jahres-Meal-Prep im Bioladen. Pekannüsse, Granatäpfel, Quinoa, Mangos, Papayas. 170 Einzelposten auf einer Liste, auf der das Meisterpaar jeweils seine Wünsche ankreuzt. Als ich die Chats gelesen habe, da habe ich mir gedacht, da geht's nicht mehr um kleine Gefallen, sondern mehr um Dienstanweisungen.
Feedback von Mausi vom Donnerstag. Die Mangos waren viel zu hart, also noch nicht
essbar. Leider habt ihr gestern Weizenkeime statt Weizenkleie geholt.
Der Brokkoli war zwar grün, aber schon etwas weich und schlapp. Daher die Stängel bitte auch immer abtasten und drücken und die härtesten Stücke aussuchen. Danke euch. Emoji, fliegendes Herz.
Die zwei krause Bunt-Petersilie von gestern waren zu welk. Klammer auf, die wurden weggeworfen.
Mausi war nicht zufrieden, auch mit den frischen Himbeeren. Sie hat da natürlich höchste Ansprüche. Ihr müsst unbedingt die Schalen aufmachen und die genau anschauen. Und wenn die bereits gedrückt sind, schwarze Punkte haben und so weiter, lieber weglassen. Die kommen ja noch aus dem Glashaus aus Spanien und sind auch nicht bio. Herzchen, Bussi,
Emoji. Beachtet bei den Auberginen, dass die fest sind und einen grünen Strunk haben. Die gestern waren bereits
Liebe
zu weit.
Einkäufer, am Donnerstag hat Mausi keine Papaya und Pitaya von euch bekommen. Sie möchte wissen, was der Grund war. Ob ihr die vergessen oder übersehen habt. Bitte gebt Bescheid, damit ich ihr antworten kann. Emoji, Herzchenaugen, betende Hände.
Eine der Goldkiwis hatte eine ziemliche Druckstelle durch den Transport. Die waren lose mit Zitronen, Orangen und so weiter in einer großen Tasche.
Stangenbohnen waren okay, aber ihr habt auf die Mangostan vergessen, Klammer auf, war nicht in der Nicht-Bekommen-Liste, Klammer zu, und es gab nur 6 Kilogramm Karotten.
Und bei den Aloe-Blättern schaut bitte ganz genau, dass ihr die schönsten mitnehmt. Eines der Blätter von gestern hatte bereits eine kleine Faulstelle. Vielen Dank.
Wieso das alles? Wieso lassen die das mit sich machen? Freiwillig.
Und sie bekommen jetzt kein Geld, aber es ist eben was Spirituelles, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Man bekommt gar nichts. Schlicht und einfach, man bekommt gar nichts. Man macht das aus, wie kann man das erklären? Also so wie ein Kind auf die Wiese geht und der Mama eine Blume bringt. So, weil es die Mutter erfreuen will.
Ich stelle mir jetzt gerade Mausi vor, die von den Schülern einen Bund Petersilie überreicht bekommt und ihn dann wegwirft, weil er ihr zu welk ist.
Ich weiß auch, bevor ich die Schülerschaft angefangen habe, ich glaube, ich war auch ein bisschen geizig und ich fand mich auch nicht so besonders nett als Mensch. Und ich habe eher so nach mir geguckt und ich habe mich auch geschämt dafür, weil ich habe gedacht, oh Gott, was bist du für einer, ja? Aber so davon wegzukommen, von diesem so Ego, was kriege ich davon, in so etwas, wo ich einfach gerne gebe, da merke ich auch, wenn ich hier drüber rede, dass ich eine totale Freude dabei habe. Ja, es fühlt sich einfach richtig an.
Wenn ich John und Silvi so zuhöre, dann denke ich, was auch immer die beiden genau für Meister und Mausi machen und wie auch immer sie von ihnen behandelt werden, John und Silvi, die haben dieses Leben selbst gewählt. Es scheint ihnen gut damit zu gehen.
Vor mir auf dem Tisch liegt immer noch das kleine silberne Aufnahmegerät der beiden. Ich frage mich, ob alles, was wir hier zusammen besprechen, später Meister und Mausi hören werden. Und deshalb lassen wir jetzt den Elefanten raus. Nicht um John und Sylvie in Bedrängnis zu bringen, sondern um dem Meisterpaar eine Botschaft von uns dazulassen.
Tatsächlich haben wir schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie hatten zum Beispiel ein Angst- und ein Druckgefühl, weil immer wieder Druck auf sie ausgeübt wurde, zum Beispiel Geld zu spenden.
Haben die gesagt, echt?
Mhm. Okay. Also Spenden, ja, die gibt es. Aber die sind
die Sammlungen.
Sammlungen würde ich das jetzt nicht sagen, sondern das sind Spenden, die wir Schüler machen. Und jeder, was er will, also das ist total freigestellt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, man wird im Gegenteil, also ich kann sagen, ich bin einer, der gerne gibt, also sehr gerne gibt. Und wenn ich geben kann, gebe ich gerne und dann gebe ich auch das, was ich kann. Und wenn ich nicht geben kann, dann sage ich auch, ich kann gar nichts geben und das wird genauso akzeptiert.
Alles total freiwillig, ganz ohne Druck. So betonen das Sylvie und John immer wieder. Und wofür wird dann gespendet?
Ja, ganz einfach. Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke oder einfach mal so.
Von welchen Summen sprechen wir denn da eigentlich? Also was ist so die höchste Spende gewesen, an die Sie sich erinnern können, was so zusammenkam?
Keine Ahnung.
Also nicht nur von Ihnen persönlich, sondern so insgesamt, was die Gruppe mal, die Sangha mal
gespendet hat für Meister oder?
Das weiß ich nicht, aber wir können nicht wirklich über Zahlen reden. Mhm. Also es tut mir leid, weil dann, also wir sind auf jeden Fall nicht auf so einer Ebene, wenn man sich, keine Ahnung, was man sich vorstellt, wie bei Osho, der was, wo mit Rolls Royce schenken und ne.
Stimmt, beim Meister, da ist es ja eher der Mercedes, für den gesammelt wird. Oder der Teneriffa-Urlaub für zigtausende Euro. Konnten wir ja alles in den Kuchenmails nachlesen.
Es sind wirklich eher so kleinere Beträge, ja, aber ich kann leider einfach keine Zahlen nennen.
Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen.
Bekommt ihr auch die Rundmails eigentlich?
Ja, klar.
Und auch sowas, dass Kuchen gesammelt werden?
Das sind ja die Geschenke. Die Kuchen ist die Bezeichnung für die Geschenke.
Geschenke für den Meister oder für Mausi.
Und damit eben die, falls sie mal aus Versehen was sieht, eben nicht weiß sofort, sie kriegt was zum Geburtstag.
Okay.
Geburtstag und Kuchen.
Und das heißt, ein Kuchen, wie viel Euro entspricht das dann?
Das muss ich jetzt nicht sagen.
Okay,
no.
Okay. Verstehe. Mhm.
Von anderen Schülern wissen wir das ja. Ein Kuchen sind 1000 Euro.
Für uns war es schon ein bisschen befremdlich, weil wir haben eben auch einige schriftliche Unterlagen, aus denen das eben hervorgeht, für was alles gesammelt wird. Also eben Urlaube, Auto vom Meister.
Also das sind richtig alte Dokumente von ihm, nee, oder was?
Das ist nicht alt. Nee, das geht bis ins, bis vor ein paar Jahren, ja.
Genau.
Okay. Nee, also ich bin für Auto und so, nein. Also da bin ich nie angesprochen worden. Ich weiß, also ich kann wirklich nichts dazu sagen. Wir machen das einfach freiwillig und gerne. Und ich bin, es tut mir wirklich am Herzen weh, das Ganze zu hören, dass einige so einen Druck empfunden haben.
Von der anfänglichen Schokokeks-Stimmung ist nicht mehr viel übrig. Und jetzt kommt noch mal so ein heikler Punkt. Die Erbverträge. Darüber wollen wir jetzt mit John und Sylvie sprechen. Dass Meister und Mausi Schüler unter Druck gesetzt haben sollen, ihr Erbe Mausi zu überlassen.
Zum Erbvertrag kann ich was sagen, weil das habe ich ins Leben gerufen.
Plot-Twist. Die Erbverträge, die waren Sylvies Idee?
Also sie macht wirklich total viel. Sie sorgt sich um ihn, sie pflegt den Verein, sie sorgt dafür, dass die Lehre verbreitet wird. Und sie hat halt keinen anderen Beruf. Na, das ist ihre Berufung. Und deswegen, jeder, der Achtung davor hat, sollte auch dafür sorgen, dass sie das weitermachen kann. Irgendwie muss man ja dafür sorgen, dass sie da auch versichert ist, abgesichert ist.
Also abgesichert nach dem Tod des Meisters.
Teilen sollte groß geschrieben werden.
Aber was sagt ihr denn dazu, dass sich manche unter Druck gesetzt gefühlt haben, solche Verträge eben zu unterschreiben?
Christiane holt jetzt Dokumente aus ihrer Mappe. Nachrichten vom Meister an einen Schüler.
Also sinngemäß so, was willst du denn mit dem Geld? Das sollen jetzt Samsarika kriegen, du lädst eine negative Energie auf dich. Die Maus steht mittellos da, was hat die Maus dir angetan? Du darfst nicht die bestrafen und so weiter.
John und Sylvie, die schauen uns verdattert an.
Ich kenne diese Nachrichten nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ihr habt sie, aber ich wüsste jetzt nicht. Also wahrscheinlich... Wenn sowas gesagt wird, vielleicht wollte man was bewirken. Also das ist nicht jetzt Druck ausüben, sondern dass jemand reflektiert, warum bin ich da so mit einem Nein behaftet oder so.
Diese Schülerschaft für mich heißt, der darf mir auch. Er darf mir auch einen Druck machen manchmal. Der darf mir auch mich konfrontieren mit Dingen, die ich vielleicht nicht angucken will. Ja? Und warum darf er das? Weil ich es ihm erlaube. Und das gehört für mich dazu. Ich brauche jemanden, der auch sagt, gib mir einen Schubs. Und sagt, ja, guck mal hier hin. Ja?
Und wahrscheinlich ist das auch so eine Nachricht. Guck doch mal, was blockiert dich da?
Ja.
Jetzt schauen wir die beiden verdattert an.
Ich weiß, der macht es nicht, um mich fertig zu machen. Der macht es nicht, um sich zu bereichern oder um, was weiß ich, als Guru sein Ego zu befriedigen oder irgendetwas. Überhaupt nicht, nicht mal im Geringsten.
Das wirkt für Außenstehende wie uns ganz anders. Es wirkt auch für die vielen ehemaligen Schüler, mit denen wir gesprochen haben, im Nachhinein ganz anders. Wir würden natürlich gerne den Meister interviewen.
Genau.
Das kann man ihm eigentlich nicht zumuten. Er ist wirklich alt.
Wir fragen, was mit seiner Frau ist, mit Mausi. Die ist ja erst Mitte 40.
Das muss man sie noch mal fragen. Keine Ahnung. Ich vermute, das ist, dass sie es nicht machen wird. Nee.
Wieso nicht?
Sie sagt, sie hat nichts zu rechtfertigen, denke ich mal.
Naja, es wäre eine Möglichkeit natürlich für sie, vielleicht auch einfach ihre Sicht der Dinge auch zu sagen. Ja,
ja die wird mehr oder weniger das sagen, was wir sagen.
Aber Fragen kostet aber nichts.
Genau, wir versuchen
Fragen kostet nichts. Also von daher, sie hat einfach viel, viel Wichtigeres zu tun als ich.
Wir sind schon fast aus der Tür raus, da schiebt Sylvie uns noch was hinterher. Was zu den Vorwürfen der ehemaligen Schüler.
Also ich finde, das ist einfach eine Reaktion von Menschen, die etwas missverstanden haben. Ja, würde ich schon so sagen. Die einfach nicht kapiert haben, dass es eigentlich liebevoll Anregungen sind.
Kurz nach dem Gespräch mit Sylvie und John bekommen wir eine E-Mail von der Vereinsvorsitzenden. Der Meister will nicht mit uns sprechen. Mausi auch nicht. Schade. Zurück in München bleiben wir dran. Wir schicken einen Fragenkatalog an die beiden. Wir packen da all die Vorwürfe rein, von denen uns ehemalige Schüler erzählt haben und die wir aus Dokumenten und Sprachnachrichten teilweise auch selbst so mitbekommen haben. Die vielen Geldsammlungen, die Erbverträge, das Gefühl, unter Druck gesetzt und spirituell manipuliert zu werden. Stichwort: Spreng dein Ego auf. Und dann kommt dieser Freitagabend, an dem die Bombe platzt. An dem Christiane und ich vor unseren Notebooks sitzen und wir diese E-Mail bekommen von der Anwaltskanzlei des Meisters.
Ich würde es jetzt mal so quer lesen.
Ja, genau.
Also, und wiedergeben einfach. Also Themenkomplex 1, der Verein.
Pass auf. Sämtliche gegen unsere Mandanten erhobenen Vorwürfe werden ausdrücklich und vollumfänglich bestritten. Das sagt der Anwalt. Und dann sind da noch diese 16 Anlagen. Wir blicken auf Stellungnahmen mehrerer Schüler, die noch in der Sangha sind, und wir treffen da auf alte Bekannte. Da ist Sylvie, die bezeugt, sie kocht gerne und freiwillig für Meister und Maus. Da ist John, der schreibt, er geht für die beiden aus Freundschaft einkaufen. Ein anderer Schüler gibt an, dass er Küche und Bad von Meister und Mausi putzt, stets mit Freude. Und dass er damit immer bis 24 Uhr fertig ist. Wieder ein anderer schreibt uns, dass das Bad sehr gepflegt ist und er sich da nie lang damit aufhält beim Putzen.
Weißt du was? Ich habe vorhin, als ich nach Hause gefahren bin, musste ich tatsächlich genau an diese Frage als erstes denken und habe mir gedacht, also das dreckige Bad werden sie garantiert abstreiten. Da war ich mir so sicher.
Ja, die Frage ist, was ist dreckig, ja? Wir wühlen uns weiter durch die Anlagen, Seite um Seite. Wir dürfen bei der Masse an PDF-Seiten nichts Wichtiges übersehen. Und dann öffnen wir das hier.
Antworten auf den Fragenkatalog, sollen wir schauen, wie viele Seiten das hat?
Ja.
Ich glaube, das sind sehr viele Seiten. Oh, aber das ist halt doch interessant. Moment, ich lese mal kurz hier vor in Blau. Ich habe doch gesagt, der Meister spricht. Vorab möchte ich festhalten, dass ich, Zen-Meister, die nachfolgenden Fragen persönlich beantworte.
Das klingt doch super. Endlich mal keine vorgeschickten Schüler. Endlich der Meister selbst, der Stellung bezieht. Und er antwortet auch noch total ausführlich auf unsere vielen Fragen. 20 Seiten lang. Mit einer Art Prolog am Anfang.
Die vorliegenden Fragen zielen erkennbar darauf ab, mir über einen längeren Zeitraum hinweg Machtmissbrauch sowie eine systematische körperliche, geistige und finanzielle Ausbeutung meiner Schüler zu unterstellen. Diese Unterstellungen weise ich entschieden zurück. Zu keinem Zeitpunkt wurden meine Schüler zu Handlungen gezwungen oder beeinflusst, die nicht ihrer freien Entscheidung entsprachen.
Und einem Epilog am Ende.
Die erhobenen Vorwürfe, finanzielle Ausbeutung, psychische Manipulation, Angstmacherei, Isolation sowie absolute Autorität und Willkür, weise ich ausdrücklich und in vollem Umfang zurück. Die vorliegenden Antworten sind mein Beitrag zu einem offenen, fairen und respektvollen Dialog.
Unter einem Dialog hätten wir uns jetzt was anderes vorgestellt. Aber okay, dann schauen wir mal, was der Meister noch so schreibt. Erstmal die Geldsammlungen. Der Meister bestreitet sie nicht, aber er nennt sie anders, Schenkungen. Das leuchtet uns ein, denn das ist wichtig fürs Finanzamt. Du darfst dir von Freunden Geld schenken lassen. Pro Person bis zu 20.000 Euro innerhalb von 10 Jahren sind steuerfrei. Easy. Der Meister verrät uns sogar, wie das losging mit diesen Schenkungen an ihn und Mausi. Ende der 90er hat der Meister ja mal eine Menge Geld verloren. Im Casino. Wir erinnern uns. Damals, als Steffi frisch in der Sangha war. Die 70.000 Mark. Daraufhin haben die Schüler versucht, das verlorene Geld für ihn wieder reinzukriegen.
Die damalige Situation war der Ausgangspunkt dafür, dass einige Schüler aus eigener Initiative begannen, uns gelegentlich Geldgeschenke zukommen zu lassen. Dies geschah und geschieht ausschließlich freiwillig. wurde von uns nie eingefordert oder organisiert.
Er schreibt, dass diese Geldgeschenke in der Höhe variieren. Was wir da recherchiert haben, diese Geldsumme zum Urlaub in Teneriffa, 33.000 Euro, da sagt er, das ist falsch. Aber dass dafür gesammelt wurde, streitet der Meister nicht ab. Vielleicht auch deshalb, weil wir ja Belege dafür haben. Die Kuchenmails.
Wir wussten gar nicht, dass solche Mails existieren, da wir diese Mails nachweislich nie bekommen haben.
Aber das heißt ja trotzdem nichts. Also es wird auch hier nicht abgestritten, dass ein Kuchen 1.000 Euro sind.
Stimmt.
Die Schenkungen, das stellt der Meister nochmal klar, die haben mit dem Sennverein nichts zu tun. Und?
Alle Schenkungen werden steuerlich korrekt erfasst.
Ja, nur wir wissen halt auch, dass Schüler die Kohle bar gegeben haben. Auf die Luxusurlaube auf Teneriffa angesprochen, betont der Meister, dass sein Lebensstil in keinem unangemessenen Kontrast zu dem seiner Schüler steht. Dazu, dass ehemalige Schüler ihm und Mausi vorwerfen, dass sie sich unter Druck gesetzt gefühlt haben, Geld für sie zu spenden, dazu schreibt der Meister:
Die Behauptung, Schenkungen seien als spirituelles Schulungsmittel eingesetzt worden, um finanziellen Druck zu erzeugen, entspricht nicht den Tatsachen. Im Zen gibt es das Prinzip des Dana, des selbstlosen Gebens, als freiwillige spirituelle Praxis.
Kein Druck, schreibt der Meister. Und zwar nicht nur bei den Geldschenkungen. Auch zu den Erbverträgen stellt er klar.
Sämtliche Erbverträge wurden bei einem Notar abgeschlossen. Der Notar hat sich in jedem einzelnen Fall persönlich von der Freiwilligkeit der Beteiligten überzeugt, was zwingender Bestandteil eines jeden Notartermins ist. Die Initiative zu den Erbverträgen ging in jedem Fall von den Schülern selbst aus.
No pressure, gar nicht, nie, gegen niemanden, einfach nein. Spricht nämlich auch total gegen seinen Way of Life als wahrer Zen-Meister.
Er handelt durch Stille, Klarheit und Bodenständigkeit. Führt Schüler zur Selbsterkenntnis und ist frei von persönlichen Begierden. Genau daran erkennt man einen verwirklichten Meister.
Wer ihn auf ein Podest hebt, der hat ihn offenbar missverstanden.
Zen lehnt eine Verehrung der Person des Lehrers strikt ab. Ich selbst habe stets betont, dass ich lediglich der Finger bin, der auf den Mond zeigt, nicht der Mond selbst. Die Lehre steht im Mittelpunkt, nicht die Person des Meisters.
Er hat aber auch schon erlebt, schreibt er, dass Schüler ihn idealisieren, was natürlich total dem Zen widerspricht. Darauf habe er dann auch hingewiesen. Heißt also, nicht das Verhalten des Meisters war falsch, nein, die haben ihn falsch verstanden. Dazu passt auch, was er zum Thema Samsarika schreibt.
Außenstehende werden bei uns nicht als ungläubige oder negative Einflüsse betrachtet. Der Begriff Samsarika beschreibt im Zen lediglich Menschen, die noch nicht auf dem spirituellen Weg sind, ohne jede abwertende Konnotation.
Aha. Uns interessiert natürlich, was der Meister zum Thema Beziehungen und Familie zu sagen hat. Inwiefern er da auf seine Schüler eingewirkt hat. Der Meister bestreitet, Steffi zum Schlussmachen mit George gedrängt zu haben, weil der nach Alkohol gerochen hat. Dass er Schülerinnen vor der Sangha mit läufigen Hündinnen verglichen haben soll, dazu schreibt er:
Diese Aussage ist falsch und wurde so nie getätigt. Diese Formulierungen widersprechen fundamental dem Zen.
Sterilisationen innerhalb der Sangha streitet er nicht ab. Er stellt aber klar:
Persönliche Entscheidungen dieser Art liegen ausschließlich im Bereich des Einzelnen und seines Partners. Als Zen-Meister halte ich mich bei solch persönlichen Lebensentscheidungen konsequent zurück und beeinflusse sie nicht.
Druck ausgeübt hat er da nicht, schreibt er. Und was die Schwangerschaftsabbrüche angeht, da erinnert er sich zwar konkret an zwei und auch, dass die Schülerinnen ihn da vorher um Rat gefragt haben, aber...
Meine Antwort war keine Einmischung, sondern die Erfüllung meiner Rolle als spiritueller Begleiter auf ausdrücklichen Wunsch der Schülerinnen selbst. Weder ermutigte ich die beiden Damen, noch hielt ich sie davon ab.
Dass er mal gesagt haben soll, ein Schwangerschaftsabbruch ist so, als würde man eine Pflanze ausreißen.
So einen Unsinn habe ich nie verkündet.
So viel also zu den Meisterantworten. Lange Rede, kurzer Sinn. Er bestreitet so ziemlich alles, was die Ex-Schüler ihm vorwerfen. Manche ihrer Erlebnisse liegen schon länger zurück, andere nicht. Der Meister bestreitet Aussagen, die uns mehrere Personen unabhängig voneinander bestätigt haben. Er bestreitet, dass Druck ausgeübt wurde, obwohl wir Mails und Sprachnachrichten kennen, die zum Teil genau das zeigen. Sein Anwalt droht uns damit, rechtlich gegen den Podcast vorzugehen. Der Meister schließt mit den Worten:
Bei allen Vorwürfen, die einen Lehrer betreffen, ist es wichtig, sowohl die Motivation des Lehrers als auch die des Schülers ehrlich zu prüfen. Schüler benötigen dabei eine Portion gesunden Menschenverstand. Und Lehrer benötigen die Bereitschaft, sich dieser Prüfung zu stellen. Ich stelle mich ihr.
Christiane und ich, wir haben erstmal genug gelesen. Wir machen Feierabend für heute. Ich bringe meine kleinen Daseinsfesseln ins Bett, lese ihnen noch was vor, aber ich kann mich nicht wirklich auf das Kinderbuch konzentrieren, weil ich merke, ich bin richtig wütend auf den Meister, der so viel von Verantwortung schreibt und sich trotzdem einfach hinstellt und sagt, stimmt alles nicht. Mir kommt es irgendwie scheinheilig vor. Und noch wütender werde ich, wenn ich an Steffi denke, weil ich weiß, wie ihre Geschichte mit dem Meister weitergeht. Es geht los im Jahr 2021. Steffi ist da Ende 40. Sie ist seit gut 25 Jahren Zen-Schülerin und total auf Linie. Aber eine Sache verschweigt sie Meister und Mausi. Sie reitet jetzt wieder. Das hat sie früher schon mal gemacht, in ihrer Jugend. Eine riesige Leidenschaft von ihr. Als sie ihr Pferd zum Stall führt, da klingelt ihr Handy. Sie sieht auf dem Display, dass es Mausi ist.
Ich glaube, die hat 5, 6, 7, 8 Mal angerufen. Ich weiß es nicht noch. Immer sofort wieder angerufen.
Irgendwann geht Steffi ran. Mausi ist total aufgebracht. Sie schreit. Weißt du, was passiert ist?
Und ich sagte nur so, nein, nein, was ist los? Ich weiß gar nicht.
Mausi brüllt, Steffis Schwester und ihr Mann, die wollen wegziehen. Weg von der Sangha, in ein anderes Bundesland. Steffi hat von dem Plan noch nie was gehört.
Was ist passiert? Was ist eigentlich überhaupt los? Ich wusste gar nichts. Ja.
Bevor Steffi irgendwas sagen kann, redet Mausi weiter auf sie ein.
Du musst deine Schwester anrufen. Du musst ihr sagen, sie darf nicht wegziehen. Sie kann nicht wegziehen. Das ist ein Ego-Trip.
Okay, sagt Steffi. Sie legt auf, fährt vom Reitstall nach Hause und ruft da sofort ihre Schwester an. Wir haben das übrigens auch gemacht, also mit Steffis Schwester geredet. Und sie hat uns bestätigt, was passiert ist. Aber im Podcast mit ihrer Stimme vorkommen, das will sie nicht. Damals am Telefon stellt Steffi ihr eine Frage.
Ich habe gehört, ihr wollt nach Bayern ziehen. Ist das richtig? Ist das wahr? Stimmt das?
Ja, das stimmt, antwortet Steffis Schwester. Sie und ihr Mann, die wollen wegziehen, haben den Mietvertrag schon unterschrieben. Steffi fragt nicht, warum. Sie redet sofort auf ihre Schwester ein.
Und dann habe ich eben all die Dinge, die die mir gesagt hat, eben auch gesagt. Das ist ein totaler Ego-Trip. Seid ihr euch überhaupt darüber im Klaren, was das bedeutet? Ihr verlasst den göttlichen Weg. 1:1.
Steffi hört, wie ihre Schwester am anderen Ende der Leitung ein paar Mal ansetzt, um irgendwas zu erklären. Aber Steffi lässt sie nicht zu Wort kommen. Sie will einfach nur, was Mausi will. Dafür sorgen, dass ihre Schwester bleibt.
Ich habe die einfach überfahren.
Ein paar Minuten geht es so. Und irgendwann sagt Steffis Schwester,
Okay, wir bleiben.
Also ihr ist so ein bisschen die Stimme gebrochen in dem Moment auch. Und hat dann das Gespräch beendet.
Ziel erreicht. Nach diesem Gespräch kommt Steffis Schwester wieder zu den Sessions. Aber irgendwas ist anders. Sie spricht nicht mehr mit Steffi. Hier und da mal ein Hallo, aber das war's dann auch. Und wenn Steffi sie anruft, dann drückt sie sie weg.
Sie hat sich zurückgezogen auch von mir und das war natürlich auch total schlimm. So, also es war einfach das Gefühl, da ist was in Schieflage geraten und das ist auch nicht mehr gerade zu biegen. Das stimmt einfach alles nicht mehr. Das ganze Ding in sich.
Steffi würde in dieser Situation so gern mit ihrer Schwester sprechen. Und zwar diesmal richtig. Sie fragen, wieso sie wegziehen wollte. Was passiert ist, dass sie raus wollte aus der Sangha? Irgendwann überredet sie sie zu einem Spaziergang. Als die beiden mit ihren Hunden durch den Wald laufen, liegt gerade Neuschnee. Steffi ist ganz still diesmal. Und ihre Schwester erzählt ihr, was eigentlich genau los ist bei ihr und ihrem Mann.
Wir haben sich nicht getraut, die Schülerschaft zu kündigen und hatten aber die Idee, wenn wir den Wohnort wechseln, pro forma noch dabei bleiben, aber weggehen, also physisch, dass wir dann aus dem unmittelbaren Zugriffsbereich rauskommen und einfach mehr Luft zum Atmen bekommen.
Steffis Schwester sagt, sie hat einfach keine Energie mehr. Die Plackerei für Meister und Mausi, die ganzen Sammlungen, das wird ihr alles zu viel. Sie hat ständig Schweißausbrüche. Ihr Mann kann nachts nicht mehr schlafen. Beide wollen einfach nur noch raus aus der Sangha. Aber daraus ist ja erstmal nichts geworden, weil Steffi sie zum Bleiben überredet hat.
Und danach fühlten sie sich wie lebendig begraben.
Als Steffis Schwester fertig ist mit Reden, bleibt sie stehen und blickt ihr direkt in die Augen.
Und dann hat sie zu mir gesagt, das Wichtigste ist, dass wir uns niemals trennen. Und dann hat sie so meine Hände genommen und wir haben uns so angeschaut. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss sofort losheulen. Ja. Und ich weiß noch genau, dass wir in dem Moment jetzt nicht beschlossen haben, wir beenden jetzt unsere Schülerschaft, aber das stand total im Raum. Also es war irgendwie klar, das steht so unmittelbar bevor.
Ab jetzt führt Steffi ein Doppelleben. Offiziell ist sie noch Musterschülerin, organisiert sogar eine Ausstellung für den Meister. Aber sie trifft sich auch weiter mit ihrer Schwester. Die erzählt ihr von dem, was sie umtreibt. Dass sie Angst hat vor dem, was passiert, wenn sie die Sangha verlässt. Angst vor dem Zorn des Meisters. Angst, ohne sein Dharma-Schutzschild ins Verderben zu rennen. Angst, wieder ganz neu anzufangen im Leben. Ein paar Wochen geht es so. Dann trifft Steffis Schwester die Entscheidung. Ihr Mann und sie, die ziehen es jetzt durch. Sie steigen jetzt wirklich aus. Bevor sie es der Sangha erzählt, warnt sie Steffi vor.
Ich mache jetzt das Handy aus. Wir stellen die Türklingel ab. Wir sind jetzt erstmal nicht erreichbar.
Diesmal soll sie niemand zum Bleiben überreden können.
Und dann habe ich nur gesagt, alles klar. Danke, dass du mir Bescheid gibst. Wunderbar, gut. Und dann habe ich ihr am selben Tag noch eine E-Mail geschrieben, dass sie halt einfach für mich so der wichtigste Mensch auf der Welt ist. Und dass ich immer bei ihr sein werde, egal was passiert.
Kurz darauf lockt sie sich zum Online-Session ein. Da spricht der Meister über Steffis Schwester und ihren Mann.
Die jetzt auch einfach geschrieben haben, ja, wir kündigen die Schülerschaft, so wie man die Mitgliedschaft von so einem Aquarien- oder Züchterverein oder Briefmarkensammlerverein kündigt.
Das Video von diesem Vortrag haben wir auf YouTube gefunden. Was der Meister da seinen Schülern sagt, ist echt aufschlussreich, weil er die zu was auffordert.
Als geistige, liebende Mitbrüder und Mitschwestern müsstet ihr denen die Tür einrennen.
Denen, damit meint der Meister Steffis Schwester und ihren Mann, die Abtrünnigen.
Mittel und Wege finden, dass ihr doch, egal wie sie sich auch weigern, zu einer Aussprache kommen könnt. Denn man darf sowas nicht einfach hinnehmen und sagen, ja gut, es ist halt immer so, die gehen jetzt und so, wunderbar, ja, die fallen jetzt in das Samsara. Das ist tödlich. Die gehen einen sehr gefährlichen Weg und bewegen sich auf den Abgrund zu.
Wer die Sangha verlässt, der begibt sich in Gefahr. Für mich sind diese Worte des Meisters manipulativ, weil er damit seinen Schülern zu verstehen gibt, nur in der Sangha seid ihr sicher. Wer geht, der ist lost. Er will also, dass sie mit Steffis Schwester reden und mit ihrem Mann, die Schüler aus der Sangha. Und die machen das jetzt auch.
Dann ging ja ein Trommelfeuer los.
Sie versuchen es mit Anrufen, aber das Handy von Steffis Schwester ist ja aus. Sie hinterlassen eine Sprachnachricht nach der anderen. Grauer Haken. Irgendwann stehen ein paar Schüler bei Steffis Schwester vor der Haustür, versuchen sie zur Rede zu stellen. Dieses Trommelfeuer gegen Steffis Schwester erreicht irgendwann auch Steffi.
Wenn ich morgens Handy angemacht habe, hatte ich 5, 6, 7, 8 Sprachnachrichten.
Auch Mausi hinterlässt bei Steffi Sprachnachrichten. Ich habe die gehört und ich kann euch sagen, die sind echt intens, die sind krass. Mausis Ton ist hart, fordernd, aggressiv. Sie sagt, Steffi soll sich ja nicht einlullen lassen von ihrer Schwester und ihrem Mann. Das sind Idioten auf einem Ego-Trip.
Das hat körperlich wehgetan, ja.
In dieser Zeit hält Steffi weiterhin Kontakt zu ihrer Schwester. Die hat ihr Handy inzwischen wieder angemacht und die beiden schicken sich Sprachnachrichten.
Ich kriege ja jeden Tag unvermindert nach wie vor irgendwelche Mails und Nachrichten und Kram von Meister und Mausi. Und ich bin mir sicher, wenn das in irgendeiner Form den beiden bekannt werden sollte, dass wir uns da treffen, dann wird die Hölle über mich hereinbrechen. Da fragen und machen und tun und was und wie und wer und warum und was wurde besprochen und so weiter. Ich hoffe, dass du das verstehen kannst, aber ich bin nach wie vor jeden Morgen hier irgendwelche Geschichten am Durchfighten, Durchkämpfen, innerlich und äußerlich, und möchte jetzt nicht noch mehr Staub aufwirbeln, als ohnehin schon aufgewirbelt ist.
Ich finde es so krass zu hören, wie Steffi da leidet, unter welchem Druck sie da steht. Wir haben den Meister gefragt, was er dazu sagt, und seine Antwort ist wenig überraschend.
Diese Darstellung ist so nicht korrekt. Es soll der Anschein erweckt werden, dass Personen, die die Gruppe verlassen wollen oder hinterfragen, diskreditiert, verleumdet oder schikaniert werden. Es hat in Einzelfällen Gespräche gegeben, die in der Regel von den Schülern selbst initiiert wurden. Von einem systematischen Muster psychischen Drucks kann keine Rede sein.
Steffi trifft sich damals trotz allem weiter mit ihrer Schwester. Heimlich. Sie fährt sogar zu ihr, an ihren neuen Wohnort.
Also ich habe mit ihr gesprochen darüber, wie es ihr gerade geht. Und sie hat quasi in meinen Armen geheult. Und kommt eine Sprachnachricht.
Von Mausi. Und die sagt so ungefähr das hier.
Deine Schwester scheißt auf dich. In dem Moment wurde mir so klar, die hat überhaupt keine Idee, wer ich eigentlich bin und welche Beziehungen wir miteinander haben, wie nah wir uns sein können. Die ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich meiner Schwester noch nah sein könnte. Die kennt nur Gehorsam und Unterwürfigkeit und Angst. Aber sie weiß nicht, was echte Freundschaft ist. Das weiß sie überhaupt nicht.
Für Steffi ist jetzt eigentlich alles klar. Sie glaubt nicht mehr an den Meister. Und erst recht nicht an Mausi. Sie denkt sich,
eigentlich kann ich da nicht mehr mitmachen. Ich muss eigentlich auch raus.
Im Sommer 2022 schreibt sie ihm und Mausi einen 5-seitigen Abschiedsbrief. Ich bin nicht gegen euch, schreibt sie. Ich trauere um die Liebe meines Lebens. Denn das bist du, Meister, gewesen für mich. Eine Antwort vom Meister bekommt Steffi nicht, aber eine Sprachnachricht von Mausi. Die sagt da, Steffis Ego tanzt und kämpft gegen den Meister. Das ist armselig und tut dem Meister richtig weh. Steffi blockiert die Nummer von Meister und Mausi und hört die beiden trotzdem immer wieder sprechen. In ihren Gedanken.
Du raffst ja gar nichts. All die Jahre Schülerin und du hast gar nichts verstanden. Und lauter so Sprüche, die da halt so kommen. Ja? Und das hatte ich immer so wie so ein Echo. So hinten dran stehen. Ja? Und so gegen diese Stimme im Kopf so anzuarbeiten, das war... Also so mental, das war wahnsinnig anstrengend und es ging lange, 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 lange.
Steffi würde am liebsten alles vergessen, ihre ganze Zeit in der Sangha. Aber irgendwie landet sie dann doch immer wieder beim Meister. Sie sucht nach ihm auf YouTube, TikTok und Facebook. Schaut zu, was er so treibt. Sessions, Malaktionen, alles wie immer. Und dann kommt die Wut. Wieso, denkt Steffi sich, wieso können Meister und Mausi einfach so weitermachen? Einfach so, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Ohne dass irgendwer die zur Rechenschaft zieht. Im Januar 2026 wählt sie die Nummer der Polizei.
Mein Fachbereich ist tatsächlich sehr, sehr speziell für die Polizei.
Und landet bei Andreas Dellis.
Also das gibt es tatsächlich nur einmal, soweit ich weiß, in ganz Deutschland. Eine Beratungsstelle eben für den Fachbereich Sekten und Okkultismus beziehungsweise Weltanschauungen.
Wir treffen ihn in seinem Büro in München. Andreas Dellis ist Spezialist für sektenartige Gruppierungen und für sogenannte Wohnzimmergurus. Also Gurus, die kleine Gruppen anführen, so wie der Meister. Dellis macht klar, die darf man nicht unterschätzen.
Die arbeiten natürlich mehr unterm Radar, können in Ruhe anwerben, können Menschen, die interessiert sind, auch locken. Natürlich ist das Ganze dann noch ein bisschen intimer, man ist noch ein bisschen näher dran und man bekommt es dann nicht so mit.
Solche Wohnzimmergurus können sich ganz in Ruhe ihr Imperium aufbauen, weil ihre Gruppen so klein sind, dass sie keiner kennt, nicht mal Experten. Von der Gruppe des Meisters hört Andreas Dellis zum ersten Mal, als Steffi bei ihm anruft. Aber das, was sie am Telefon erzählt, das kommt Dellis bekannt vor. Solche Vorwürfe hört er so oder so ähnlich immer wieder. Zum Beispiel die ehrenamtliche Arbeit.
Wo man dann eben Karma-Punkte bekommt, um sich spirituell zu erweitern. Man tut es für sich, für seine Selbstoptimierung, für die Selbstentwicklung.
So war das ja auch mit Steffi und den SAMU-Diensten.
Dann im Nachgang eben zu sagen, ja, das war ausbeuterisch, ist halt dann schwer, weil man es ja in dem Moment ja freiwillig getan hat. Man hat es gerne gemacht für die Gemeinschaft und es hat sich in dem Moment, war es ja richtig für einen selbst.
Und klar, so wie Steffi und andere aus der Sangha uns das geschildert haben, ist da eine ordentliche Portion Manipulation im Spiel. Aber
ob das jetzt halt wirklich die freie Entscheidung war, ob die Person manipuliert wurde, das ist wirklich sehr, sehr schwer nachzuweisen.
Und selbst wenn die Ermittler das alles mal wirklich glasklar nachweisen könnten, hier wurde jemand manipuliert, dann ist da das nächste Problem.
Manipulation, Missbrauch von Abhängigkeitsverhältnissen oder Vertrauensmissbrauch oder ausbeuterische Tätigkeit, das sind alles keine Straftatbestände.
Und damit ist es auch nichts, was man anzeigen kann.
Genau das erzählt Andreas Dellis auch Steffi am Telefon, als sie sich von ihm beraten lässt. Anzeigen kann sie nur das, wozu es auch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt. Körperverletzung zum Beispiel oder sexualisierte Gewalt. Sowas hat Steffi nicht mitbekommen im Zen-Verein oder bei Meister und Mausi privat. Aber bei einer Sache, da könnten Ermittler genauer hinschauen, sagt Dellis. Schenkungen und Steuern. Steffi sammelt dazu alle Infos, die sie kriegen kann. Das Ganze geht dann an die Ermittler in Hessen. Und kurz danach ruft Steffi uns an.
Auf der einen Seite bin ich also schon entschlossen, weil ich denke, ich möchte auch, dass die zur Verantwortung gezogen werden.
Ja.
Nicht auf Nachsucht, aber weil ich einfach denke, die müssen sich mal für ihr Verhalten verantworten.
Ja.
Und nicht einfach nur im luftleeren Raum agieren. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ob es mit einer psychischen Gesundheit dann auch wirklich zuträglich ist, wenn ich mich dann nochmal so intensiv damit beschäftigen muss. Weil da sagt er ja auch, das kann da bis zu einer Gerichtsverhandlung gehen.
Na klar, ja, ja.
Und das kann auch hässlich werden, ja. Also man muss damit rechnen, dass die auch zurückschießen und die sind auch nicht blöd. Und so Leute sind auch sehr gewieft darin, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen und Dinge umzudrehen. Und es ist auch nicht gesagt, wie sowas ausgeht. Also das weiß man nicht, ne?
Und dann ist da tatsächlich was. Eine Anzeige gegen Steffi. Ihr wird vorgeworfen, jemanden zum Diebstahl angestiftet zu haben. Steffi, die hat uns dazu auch Bescheid gegeben. Sie hat einen aktiven Schüler aus der Sangha per Mail gebeten, ihr eine Porzellanschale aus der Meisterwohnung mitzubringen. Diese Schale hat früher mal Steffi gehört, ein Erbstück von ihrer Oma. Jetzt wollte sie sie zurückhaben. Doch statt der Schale gab es eine Anzeige. Gesamtschadenshöhe 50 Euro. Auch der Insider Michael hat seine Informationen mittlerweile ans Finanzamt geschickt. Eine Antwort steht bisher noch aus. Wir haben in der Zwischenzeit bei der zuständigen Staatsanwaltschaft nachgefragt, was aus Steffis Anzeige gegen den Meister und seine Frau geworden ist. Aktuell, heißt es, gibt es kein Ermittlungsverfahren. Michael war 20 Jahre lang in der Sangha. Steffi fast 25 Jahre lang. Ihre Schwester fast 20. Sie hoffen, dass es Konsequenzen gibt. Dass die SAMO-Dienste enden und die Sammlungen. Dass niemand sich mehr unter Druck gesetzt fühlt, Erbverträge auf Mausis Namen auszustellen. Nicht nur Michael, Steffi und ihre Schwester hoffen das, sondern auch die anderen rund ein Dutzend Aussteiger, mit denen wir im Lauf dieser Recherche gesprochen haben. Genau wie Angehörige, die nie in der Sangha waren, aber erlebt haben, wie ihre Liebsten da immer tiefer reingesogen wurden.
Und mehr tun die Menschen, die tun mehr Leid, ja. Und gerade zum Beispiel die jetzt auch noch im allerengsten Kreis um den Meister rumtouren, sind so ein paar Leute. Und deren ganzen Lebensinhalt besteht darin, wie eine Motte ums Licht zu schwirren, ja.
Irgendwann in der Zeit nach ihrem Ausstieg aus der Sangha, da sitzt Steffi auf ihrer Wohnzimmercouch und schaut einen Film aus den 80er Jahren. Er heißt Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie.
Und da spielt David Bowie so einen Koboldkönig. Und der ist ganz böse, dieser Koboldkönig, aber auch sehr verführerisch ist halt David Bowie. Also unglaublich sexy, aber auch total böse. Der hat so eine ganz enge Hose an.
Verführerisch, aber böse. Dieser Koboldkönig, der entführt ein unschuldiges Kind, weil er auf diese Weise an die schöne ältere Schwester rankommen will, sie in seinen Palast locken, um sie für immer zu besitzen. Und sein Plan geht erstmal auf. Irgendwann steht diese schöne ältere Schwester dem Koboldkönig gegenüber.
Und dann gibt es so einen Schlüsselmoment, wo diese junge Frau dann sagt, du hast keine Macht über mich.
Du hast keine Macht über mich.
Die Frau im Film, die drückt genau das aus, was Steffi fühlt.
Du hast keine Macht über mich.
Und in dem Augenblick zerspringt alles in tausend Scherben. Also diese ganze Welt zerfällt wie so ein Spiegelkabinett, ja, wo so die Spiegel so zerbersten dann, ja, und alles fällt so in sich zusammen.
Immer wenn Steffi diesen Film anschaut, dann verschwimmt das Gesicht von David Bowie und wird zu dem des Meisters.
Dieses Gefühl, dass man immer fremdbestimmt war, dass es immer so eine Indoktrinierung gab, dass die Leute in dein Gehirn reingegangen sind, in deine Gedanken, in deine Gefühle und dich total bestimmt haben, dass du überhaupt nicht mehr wusstest, was du eigentlich selber sagst oder denkst oder fühlst. Ja, so. Und dieses, du hast keine Macht über mich, das war so dieser Schlüsselmoment.
Immer wenn die Frau im Film diese Worte dem bösen Koboldkönig entgegenschleudert, da weiß Steffi, so geht es ihr auch mit dem Meister.
Du hast keine Macht über mich.
Das war Seelenfänger, Meister und Mausi. Host war ich, Katja Peisen-Petersen. Autorinnen Katja Peisen-Petersen und
ich, Christiane Havranek. Redaktion Eva Achinger und Sabine Winter.
Dramaturgische Beratung Lea Utz.
Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann.
Faktencheck Laura Höring.
Regie Susi Weichselbaumer.
Technik Stefan Oberle.
Sounddesign und Komposition Christoph Brandner.
Grafik Lena Wöbke.
Leitung Sabine Winter und Verena Nierle.
Die 8. Seelenfänger-Staffel Meister und Mausi ist ein Kooperationsprojekt der Redaktionen Religion und Orientierung und BR-Recherche für den Bayerischen Rundfunk 2026. Stichwort Daseinsfesseln. Für alle, die gar nicht genug von denen bekommen können, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Eltern ohne Filter. Das sind die, die auf die Frage, wie geht's, ehrlich antworten. Und gerade als Mutter oder Vater ist es ja gar nicht so leicht, weil, hey, ist es nicht das größte Glück auf Erden, seine Kinder aufwachsen zu sehen? Ich spoiler jetzt nicht, wenn ich verrate, jein. Denn neben dem Glück gibt's halt auch die anstrengenden Momente und die, die einen echt zum Verzweifeln bringen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Tim, Else und Jim mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Und bei Instagram findet ihr Eltern ohne Filter auch. Und Stichwort Eltern. Geht's euch auch manchmal so, dass ihr Nachrichten schaut und denkt, wo soll das alles hinführen? Für mich und für meine Kinder? Allen, die nicht nur frustriert bleiben wollen, sondern lösungsorientiert denken, denen lege ich den Podcast 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ans Herz. Da schauen die Hosts nämlich drauf, wie können wir Probleme lösen? Wie können wir pragmatisch damit umgehen? Wo in Deutschland können wir uns was Positives abschauen? Der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.